zwischen Hamburg und Haiti. Von Geistern, Schöngeistern und Genießern. Der Bundesstaat Oregon im Westen der USA. Eine Sendung von Wolfgang Stuflesser, ARD-Studio Los Angeles.
Wie ein Koch steht Ben Jacobson vor einem seiner mannshohen Stahlkessel, umwabert von weißem Dampf. 250 Gallonen oder umgerechnet knapp 950 Liter Wasser passen hinein. Es ist aber nicht irgendein Wasser, sondern Meerwasser aus der Neatarts Bay, einer Bucht an der Pazifikküste Oregons. Vor 5,5 Jahren hat Ben Jacobson seine Firma Jacobson Salt gegründet. Heute hat er 34 Angestellte. Sie seien die ersten, die im pazifischen Nordwesten der USA Salz schöpfen, seit der Expedition der Pioniere Lewis und Clark Anfang des 19. Jahrhunderts.
We're the first to harvest salt in the Pacific Northwest since Lewis and Clark.
Ben Jacobson ist in Europa auf den Geschmack gekommen, als er 5 Jahre in Norwegen und Dänemark verbrachte. Seitdem hat er ein Ziel.
Really nice salt that's clean, tasting and very briny.
Richtig gutes Salz herstellen, das sauber ist und nach Meer schmeckt.
Ich habe an 25 Orten an der Nordwestküste der USA das Wasser getestet und bin hier gelandet. Nur 2 Bäche fließen in die Bucht. Das heißt, es gelangt nur wenig Schmutz ins Wasser, zum Beispiel durch die Landwirtschaft. So bleibt auch die Salzkonzentration schön hoch. Außerdem leben in der Bucht Millionen von Austern, die das Wasser auf natürliche Weise filtern. Ich glaube, es ist die sauberste Bucht an der amerikanischen Westküste.
Die Anlage steht nicht weit entfernt vom Ufer. Durch ein dünnes Rohr pumpt Jacobson das Wasser, die gut 15 Meter aus der Bucht zu den Kesseln. Dort wird es dann 2 bis 3 Tage lang gekocht.
Wir kochen das Wasser, um das Volumen zu reduzieren, aber vor allem um Calcium und Magnesium zu entfernen. Sonst würde unser Salz bitter schmecken und man hätte ein staubiges Gefühl von Kreide auf der Zunge. Durch das Kochen sinken Calcium und Magnesium auf den Boden der Kessel.
Das Calcium geht dann als Futterersatz an Hühnerbauern und aus dem Magnesium will Jacobson irgendwann Badesalz machen, aber soweit ist er noch nicht. Die übrige Salzbrühe wird gefiltert, in große, flache Stahlbecken gepumpt und weiter gewärmt.
Here is our evaporation pan room and
hier formen sich die schönen Salzkristalle, während sich das Wasser langsam in der Wanne bewegt. Sie sollen leicht und flockig sein, fast wie Schnee.
Neben dem reinen Salz macht Jacobson auch Experimente. Salz mit Vanille oder Raucharoma, mit Trüffeln oder fermentiertem schwarzem Knoblauch. Inzwischen ist der Name Jacobson vielen Gourmets in den USA ein Begriff. Köche in Edelrestaurants schwören auf sein Salz und auch Feinkostläden verkaufen es. Ein kleines Päckchen mit 110 Gramm kostet $12. Auf der anderen Seite des Innenhofs, in einem Schuppen und nur ein paar Meter von den Kochkesseln entfernt, hat Jacobson einen Laden eingerichtet. Eine Kundin kauft gleich mehrere Gläser mit aromatisiertem Salz.
I've lived here all my life and I've heard about this and I've never actually come and seen it and I've heard good things, so I came to check it out.
Sie habe ihr ganzes Leben hier verbracht und nun erst von der Firma gehört, sagt Denise Jam. Deshalb habe sie es mal ausprobieren wollen. Sie hat verschiedene Sorten gekostet und die seien sehr gut.
Very good. Yeah, very impressed.
Auch innerhalb der USA ist Oregon als Reiseziel beliebt. Bei Aktivurlaubern, die das Tal des Columbia Rivers durchwandern, aber auch bei denen, die die Restaurants und Bierbrauereien besuchen, für die Oregon bekannt ist. Die Winter sind mild, die Sommer nicht zu heiß. Oregon steht mit seinen tiefdunklen Wäldern und saftig grünen Wiesen in einem deutlichen Kontrast, etwa zum heißeren Kalifornien im Süden mit hektischen Großstädten wie Los Angeles und San Francisco. Oregon ist beschaulich, ein Land für Genießer, in dem aber Geister ihr Unwesen treiben.
The woman's name is Rue And the story is that she was the lightkeeper's wife.
Rue sei der Name des Geists. Sie sei die Frau eines Leuchtturmwärters gewesen. Misty Anderson hat sich daran gewöhnt, dass es hier spukt. Sie kümmert sich um das ehemalige Wärterhaus des Leuchtturms von Hesita Head an der Pazifikküste, 2,5 Autostunden südlich der Netherts Bay.
And supposedly she had 2 children and one of her, I think her
Rue hatte 2 Kinder und eines von ihnen, ich glaube es war ihre Tochter, ist ertrunken. Es gibt tatsächlich einen unbeschrifteten Grabstein hier am Weg. Die Frau zog später weg und starb, aber ihr Geist kam zurück und sucht nun nach ihrer Tochter.
Und nun werde sie immer wieder gesichtet oder gehört.
Die Menschen sehen graue Schattenfiguren, man hört schleifende Geräusche im Dachstuhl, Möbel, die verrückt werden. Außerdem gibt es Dellen auf den Betten, nachdem sie gemacht worden sind, als hätte jemand darauf gesessen und aus dem Fenster geschaut.
Das noble, weiß gestrichene Haus verbreitet ein bisschen Südstaaten-Flair mit seinen großen Fenstern und der offenen Veranda. Bis in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein lebten hier die Wärter. Zum eigentlichen Leuchtturm sind es noch ein paar Minuten Fußweg die Felsküste entlang. Als der Turm auf elektrische Beleuchtung umgestellt wurde, brauchte man weniger Personal. Und das Wärterhaus ging zunächst an die Armee, dann war eine Schule darin untergebracht. Heute werden die Zimmer als Bed and Breakfast vermietet. Und so ganz klar sei das mit der Geschichte der spukenden Frau doch nicht, rückt Misty nach einer Weile heraus.
Frauen und Kinder wurden zu dieser Zeit nicht in den Akten dokumentiert. Aber als das Haus hier eine Schule war, benutzten ein paar Schüler ein Ouija-Board, ein Hexenbrett mit Buchstaben, und kamen so auf Rue, R-U-E.
Aber schrecken die Geistergeschichten Übernachtungsgäste nicht ab?
Manche kommen ja nur wegen des Spuks her und bringen ihre Werkzeuge mit, um das Paranormale zu untersuchen. Manche fühlen sich nicht wohl, aber dann versichere ich ihnen, dass es kein böser Geist ist. Es ist einfach interessant.
Geist hin oder her, auch so gibt es in dem alten Haus genug zu erkunden. Eine alte Orgel und ein Klavier. Natürlich eine Ecke mit Büchern voller Spukgeschichten, die die Gäste sich dann im Schein des offenen Kaminfeuers vorlesen können. Oder sie setzen sich auf die Veranda, mit direktem Blick auf die bewaldeten Hügel der Küste und den Pazifik. Die Gäste können sich in Decken hüllen, Wein trinken und Käse essen, schwärmt
Misty.
Verglichen mit den Erzählungen über die spukende Wärtersfrau nimmt sich die Geschichte des eigentlichen Leuchtturms geradezu nüchtern aus. 1892 wurde mit dem Bau begonnen, als die Schifffahrt an der amerikanischen Westküste massiv zugenommen hatte. Die Landzunge Hesita Head ist benannt nach Bruno de Hesita, einem spanischen Entdecker, der hier 1775 eine Untiefe knapp vor der Küste ausmachte. Geografisch gesehen ist es ein Anstieg der nordamerikanischen Kontinentalplatte unterhalb des Meeresspiegels. Weil die Stelle Schiffen gefährlich werden konnte, warnte der Leuchtturm die Seefahrer und tut es bis heute.
They had 3 keepers that worked here. They would rotate their shifts and come up to the lighthouse at night. 2 of them would work, one would work an early shift and one would work a late shift. And then the other one had the day off.
Früher habe es 3 Wärter gegeben, erzählt Jim Belisle, der sich als ehrenamtlicher Helfer um den Leuchtturm kümmert. Immer 2 der Wärter hatten Früh- oder Spätschicht und einer hatte frei. Der Job hielt die Wärter erstmal auf Trab.
They would wind that clockwork.
Der Mechanismus, der die Lampe dreht, musste zunächst alle 39 Minuten neu aufgezogen werden, wenn das Bleigewicht von der Spitze des Leuchtturms bis zum nächsten Zwischengeschoss gesunken war. Später sägten die Wärter Löcher in die Holzböden. Damit konnte das Gewicht bis zur Erde sinken und musste nur alle 4 Stunden nach oben gezogen werden.
Damit hatten die Wärter mehr Zeit, zum Lesen zum Beispiel. Immer wenn ein Inspektor kam, um die Arbeit der Wärter zu überprüfen, brachte er eine Kiste mit Büchern mit. Es gab damals eine rotierende Bibliothek zwischen den Leuchttürmen an der Küste Oregons. Heute ist die Lampe elektrisch, rostet nicht mehr und muss nur einmal im Jahr ausgetauscht werden.
Sauberkeit sei damals extrem wichtig gewesen, erzählt Jim und fährt mit dem Finger oben an der Türzarge entlang. So habe das der Inspektor damals auch gemacht, mit einem weißen Handschuh. Und wenn der anschließend schmutzig war, bekamen die Wärter einen Tadel.
The inspector also brought his white glove and he would check the walls and he would check anything and he would check for dirt. And if he found any dirt, he would mark them down. They would get a demerit for that.
Auch heute ist der Leuchtturm hervorragend in Schuss und thront kalkweiß und mit rotem Dach über der grauen Steilküste. Wenn das Wetter durchwachsen ist, wirkt das Meer rau und unwirtlich. Die Besatzungen der Schiffe wissen die zuverlässigen Lichtzeichen zu schätzen. Die Lampe im Turm sei heute 30 Mal so lichtstark wie früher, erzählt Jim. Aber trotzdem könne man sie vom Meer aus nicht weiter sehen, nämlich etwa 34 Kilometer. Das liege an der Erdkrümmung, sagt er verschmitzt. Mehr gehe einfach nicht.
The curvature of the earth, you can't see any farther than that.
Oregon ist der Fläche nach der neuntgrößte Bundesstaat der USA. Doch bezogen auf die Zahl der Einwohner liegt Oregon nur auf Platz 27, ist also relativ dünn besiedelt. Und von den rund 4 Millionen Oregonians leben allein 60% in Portland und Umgebung. Portland ist zwar die größte Stadt, aber nicht die Kapitale Oregons. Das ist Salem mit nur 155.000 Einwohnern. Die ersten indianischen Stämme siedelten hier schon vor mindestens 15.000 Jahren. Im 16. Jahrhundert kamen spanische Entdecker. Dann erkundeten Lewis und Clark die Gegend Anfang des 19. Jahrhunderts für die noch jungen Vereinigten Staaten. Siedler, die es bis hierher schafften, erhielten Land geschenkt. Das führte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Masseneinwanderung, zum Schaden der indianischen Ureinwohner. Viele starben bei Scharmützeln mit den Siedlern oder an eingeschleppten Krankheiten. Binnen weniger Jahrzehnte ging die Zahl der Indianer um 90% zurück. Holz und Landwirtschaft haben die Region lange dominiert. Heute sind vor allem zwei Unternehmen aus Oregon bekannt, die Sportfirma Nike und die Käserei Tillamook.
Eines der ältesten Unternehmen Oregons ist Pendleton. Die 1863 gegründete Wollfirma ist bekannt für ihre Decken mit indianischen Mustern. Diese Muster haben eine lange Tradition, erzählt Linda Parker, die für das Marketing zuständig ist.
Unsere ersten Kunden waren indianische Stämme, Cayuse, Nez Perce, Umatilla und Walla Walla. Sie haben in dieser Gegend gelebt.
Der Webmeister Thomas Kay machte sich 1863 aus seiner Heimat Großbritannien auf eine große Reise. Über den Atlantik, durch den Panamakanal, dann die Westküste des amerikanischen Kontinents nach Norden entlang bis zum damals jüngsten Staat der USA, Oregon. Die Bedingungen waren für die Schafzucht ideal und damit auch für die Wollweberei. Kay gründete seine eigene Firma, die schließlich in dem Ort eine Heimat fand, der ihr auch den Namen gab, Pendleton. Aber ist es nicht erstaunlich, dass die Indianer ihre Decken nicht selbst gewebt haben?
Der einzige Stamm auf dem Gebiet der heutigen USA, der seine Decken selbst herstellte, waren die Navajo. Die Stämme in Oregon trugen meist Hirschleder. Das ist unbequem, besonders in einer Gegend wie hier, wo es oft regnet. Als Pendleton die Decken anbot, wussten die Indianer das sehr zu schätzen und wurden schnell Stammkunden.
Hinzu kam, dass die Muster der Pendleton-Decken offenbar ihren Geschmack trafen. Dafür verantwortlich war Joe Rounsley. Er setzte auf eine besondere Methode, um die Wünsche seiner indianischen Kunden zu ergründen.
Joe war ein sehr untypischer Designer. Er trank gern Whisky, rauchte Zigarre und er lebte monatelang bei den Stämmen, um zu verstehen, welche Gestaltungselemente für sie wichtig waren, besonders bei ihren Zeremonien. Dann kehrte er in die Fabrik zurück und malte das Muster, eines pro Jahr, auf eine große Leinwand. Und das wurde dann auf den Webstuhl übertragen.
and then it would be interpreted for the Jacquard looms, and they would produce that one.
Seit 1912 schnurren nun die Webstühle in Washougal bei Portland. Viele Muster sind heute noch dieselben wie damals. Die Chief Joseph Decke zum Beispiel gibt es seit 1920. Sie erinnert an einen friedliebenden Häuptling der Nez Perce und ist bis heute ein Bestseller mit ihren kunstvoll ineinander geschachtelten Kreuzen und Gestaltungselementen, die an Getreideähren und Flammen erinnern. Dafür, dass die Qualität stimmt, sorgt Dan Gutsman. Er ist unter anderem für den Einkauf der Wolle zuständig. Er prüft gerade verschiedene Wollproben auf ihre Farbe.
The raw material of the wool as it comes in and what we're looking for.
Was wir suchen, ist ein möglichst einheitlicher Farbton, damit es, wenn wir die Wolle oder später die gewebten Stoffe färben, relativ einheitlich aussieht.
It comes out pretty uniform with the formula of the dyes that we use.
Pendleton kauft allein 1-2% der weltweit gehandelten Wolle auf. Das sei kein Vergleich zu China, das für 77% des Marktes stehe, sagt Gutsman. Aber Pendleton sei wohl der größte Wollkäufer, abgesehen von China.
I hate to feel like I'm the biggest one, but maybe I'm the biggest one out of China.
Bei dieser Menge kann Gutsman sich nicht auf einen Zulieferer verlassen.
We're blending wools from Australia, New Zealand and Uruguay.
Wir mischen Wolle aus Australien, Neuseeland und Uruguay, um eine homogene Wollqualität zu erhalten. Daraus spinnen wir dann ein sehr einheitliches Garn.
Die gut 4 Meter breiten Webstühle sind nicht nur ohrenbetäubend laut, sie sehen auch eindrucksvoll aus. Die zu Garn gesponnene Wolle läuft wie ein Spinnennetz in einem komplexen Muster unterschiedlicher Farben in den Webstuhl. Auch wenn die Maschine das eigentliche Weben übernimmt, muss doch immer wieder ein Mensch Hand anlegen, muss prüfen, ob das Muster stimmt, ob es auch keine Fehler in der Struktur gibt. Nach dem Weben wird der Stoff geglättet, wieder gewaschen und aufgeraut. So fühlen sich die Decken erstaunlich weich an, nicht kratzig, wie man es bei Wolle vielleicht erwarten würde. 6 bis 8 Wochen dauert es, bis aus der geschorenen Wollfaser eine fertige Decke wird. Pendleton ist ein Familienbetrieb in der 6. Generation. Obwohl die Tradition eine große Rolle spielt, wagte die Firma in den vergangenen Jahren auch ein paar Experimente. Eine gemeinsame Kleiderlinie mit einem New Yorker Inlabel und eine Schuhkollektion in Kooperation mit der ebenfalls in Oregon ansässigen Firma Nike. Sneaker mit Wolleinsätzen in den markanten indianischen Mustern. Die berühmten Decken sind allerdings mit umgerechnet rund 220 Euro nicht billig. Doch dafür könne man so eine Decke im Grunde Jahrzehnte benutzen und auch noch vererben, sagt Linda Parker. Eine besondere Rolle spielen Pendleton-Produkte weiterhin für die indianischen Kunden, die bis heute etwa die Hälfte der produzierten Decken kaufen.
Sie
verwenden sie in wichtigen Lebenssituationen. Nach der Geburt werden Babys in die Decken gewickelt. Auch bei Hochzeiten kommen sie zum Einsatz. Und sie nehmen sie sogar mit ins Grab. Vor kurzem starb ein Mann, der ein Lieblingshemd von Pendleton hatte. Er wollte darin bestattet werden. Und einen Sarg, der mit demselben Stoff ausgeschlagen war.
And to line his coffin in that same fabric.
Eine so große Kundentreue ist natürlich selten. Doch es gibt einen Laden in Portland, in dem man ebenfalls oft Menschen mit leuchtenden Augen antrifft.
I've never been able to find a place where you can just wander the stacks and find like a 3-volume set of the Divine Comedy from 1902. That's unheard of.
Eric Murnane ist begeistert. Er hat bei Powell's City of Books eine 3-bändige Ausgabe von Dantes göttlicher Komödie aus dem Jahr 1902 gefunden. Dazu noch Walt Whitmans Gedichtsammlung Leaves of Grass. Barry Wattell ist aus Colorado zu Besuch.
Ein großartiger Laden. Es ist schön, wenn die Leute reinkommen, nach echten Büchern aus Papier stöbern, sich ins Café setzen und entscheiden, welche sie nehmen. Ich habe mir gerade Astrophysik für Eilige gekauft und noch ein paar antiquarische Bücher.
Powell's City of Books ist in Portland eine Institution. Seit 1971 gibt es das Unternehmen, seit 1980 an der Ecke von Burnside Street und 10th Avenue. Das Geschäft nimmt einen ganzen Häuserblock ein.
Auf 4 Stockwerken stehen 75.000 Bücher auf annähernd 1.000 Quadratmetern Fläche. Es ist wohl der größte Buchladen der USA, der nicht zu einer der landesweiten Ketten gehört. Und Miriam Staunz ist die Chefin.
And I want to take you to our Dickens aisle, just to give you an idea of the kind of bookstore we are.
Der Dickens-Gang zeigt ganz gut, was für ein Buchladen Powell's ist. Eine gut 2 Meter hohe und 5 Meter breite Regalwand nur für Charles Dickens.
Here we are in front of Dickens.
Hier stehen wir vor Dickens. In den meisten guten Buchläden werden Sie ein Exemplar von jedem seiner größeren Werke finden.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shelves.
Aber in diesem Buchladen belegt Dickens 9 Regalfächer. Hier haben wir ein ganzes Fach für große Erwartungen in allen verschiedenen Formaten. Für $3.50 oder im Großdruck für $9.50. Oder eine gebrauchte, schöne Ausgabe für $16.50.
Used at $16.50, a beautiful edition from Penguin Classics.
Neue und antiquarische Bände stehen bewusst nebeneinander, damit die Kunden sofort die Auswahl sehen. Und die wissen das offenbar zu schätzen. 5.000 Menschen besuchen den Laden jeden Tag.
Wir sind sehr nutzerfreundlich. Die Leute sitzen in den Gängen, auf dem Boden oder im Café. Da können sie in aller Ruhe durch ihren Stapel gehen und entscheiden, was sie kaufen. Von uns aus können sie hier so viel Zeit verbringen, wie sie möchten.
Und nicht bei anderen kaufen, wie zum Beispiel Amazon. Der Online-Händler mit Sitz im nur 300 Kilometer entfernten Seattle macht mit seiner schieren Größe und den Schnäppchenpreisen anderen Buchhändlern das Leben schwer.
Well, we are online and people do choose sometimes.
Auch wir sind online und viele Kunden bestellen bei uns, um ein Anti-Amazon-Statement zu machen. Sie wollen so diesen unabhängigen Buchladen in Portland unterstützen.
In den insgesamt 3 Filialen von Powell's gibt es rund 500 Dichterlesungen im Jahr. Vom jungen Poeten, der seinen ersten Gedichtband vor 25 Gästen vorstellt, bis zur Großveranstaltung mit Stephen King. Es sei wichtig, auf Trends schnell zu reagieren. Zum Beispiel gäbe es in Portland ein großes Interesse an Büchern über Buddhismus. Das Durchschnittsalter in Portland liegt bei Mitte 30 und offenbar suchen die Menschen nach dem Sinn des Lebens.
In Portland fallen neben den 12 Brücken über den Willamette River, den grünen Parkanlagen und den unzähligen Fahrrädern auch die vielen Sport- und Outdoor-Geschäfte auf. Sie verkaufen Kleidung, Schuhe und die nötige Ausrüstung fürs Wandern und Campen. In Portland regnet es nur 2-mal im Jahr, heißt es. Einmal 4 Monate lang, einmal 3 Monate. Kein Wunder, dass die Einwohner jede trockene Minute nutzen, um die Natur zu genießen. Es genügt eine kurze Autofahrt an den Rand der Stadt zum International Rose Test Garden.
There's a peace rose and it is blooming.
Harry Landers, Kurator des Gartens, freut sich, dass das Prachtstück seiner Sammlung blüht, die Friedensrose. Die Blütenblätter sind hellgelb, wechseln ihre Farbe am Rand zu rosa. Das mache die Rose so schön, sagt Landers. Das und ihre Geschichte.
Die Millon waren eine französische Rosenzüchterfamilie. Sie hatten in den 30er Jahren diese neue Sorte entwickelt. Die amerikanische Firma Conant Pyle wollte ihnen die Rose abkaufen. Und dann hat sie ein Diplomat angeblich 1940 mit dem letzten Flug vor der deutschen Invasion aus Frankreich in die USA gerettet. Conant Pyle hat die Rose getestet und festgestellt, wie wunderbar sie ist. Sie nannten sie Peace Rose und bei der ersten Versammlung der Vereinten Nationen 1945 in San Francisco hatte jeder Delegierte eine solche Rose auf dem Tisch. Heute ist sie die zweitmeistverkaufte Rose der Welt.
Harry Landers steckt voll solcher Geschichten. Im Rose Garden ist der Herr über 10.474 Rosen, erzählt er, und 607 verschiedene Sorten. Den Garten leitet er seit 30 Jahren. Angefangen hat alles, als der gelernte Gartenbaumeister im Winter 1984 seinen Schwager in Portland besuchte.
Wir kamen aus Milwaukee in Wisconsin. Dort waren es 30 Grad minus, hier 10 Grad plus. Mein Schwager zeigte mir den Rosengarten und ich sagte, irgendwann werde ich hier arbeiten.
Unter seiner Führung hat sich der Garten kräftig gemausert, lockt jedes Jahr fast 700.000 Besucher an und wird regelmäßig zu einem der 10 schönsten Parks der USA gewählt. Er liegt etwas abseits der Innenstadt in den Hügeln von Arlington Heights. Eine Oase, in der nur die Spitzen der Hochhäuser über die umgrenzenden Bäume blinzeln. Dieses Jahr wird der Park 100 Jahre alt. Und auch seine Entstehung hat mit einem Krieg in Europa zu tun, diesmal mit dem Ersten Weltkrieg. Und mit Jesse Curry, der seine Landsleute 1917 davon überzeugte, dass Portland einen Rosengarten braucht.
Er war ein Geschäftsmann und er liebte Rosen. Er wollte die Rosensorten retten, die in Europa durch den Ersten Weltkrieg bedroht waren. Damals wurden die Rosengärten untergepflügt, um Getreide und Gemüse anzubauen. Essen war wichtiger.
Portlands Klima mit seinen milden Wintern und den nicht zu heißen Sommern ist für Rosen ideal. Und so wurde damals ein erster kleiner Rosengarten angelegt. Bis heute ist der Park in öffentlicher Hand und finanziert sich bei freiem Eintritt aus Steuergeld. In den USA eher ungewöhnlich, weil die Steuern vergleichsweise niedrig und öffentliche Gelder entsprechend knapp sind. Harry Landers ist der einzige Festangestellte. Dazu gibt es 2 saisonale halbe Stellen.
Okay, so they're going to be getting big buckets up here. We can't find the little ones.
And we'll get a brute too.
400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer halten den Park in Schuss. Sie schneiden die Rosen, graben um und reinigen die Springbrunnen. 100 Leute pro Woche braucht Harry Landers allein fürs Deadheading, für das Entfernen der alten Rosenblüten. Karen Nichols ist 73, trägt stolz ein T-Shirt mit dem Logo des Gartens und versucht mindestens einmal die Woche einige Stunden hier zu arbeiten.
Oh, because my husband calls it my therapy.
Mein Mann nennt das meine Therapie. Und das ist es auch. Ich komme immer mit einem Lächeln nach Hause.
With a smile on my face.
It's just so beautiful. It's relaxing. It kind of changes your day to come up here and spend a few hours.
Es sei einfach so schön und entspannend, fügt die 67-jährige Susan Barnett hinzu. Es verändere den Tag, wenn man herkomme und ein paar Stunden arbeite. Allerdings fällt auf, dass die meisten Helfer, wie auch die Besucher, nicht mehr ganz jung sind. Nur eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung kann sich der Garten nicht leisten. Deshalb findet Harry Landers manchmal morgens ganze Beete abgeerntet, obwohl das illegale Pflücken einer Rose mit $500 geahndet wird. Was ist eigentlich seine Lieblingsrose?
It's like asking which child is your favorite. That's why I have over 100 at home.
Das sei, als frage man ihn, welches seiner Kinder ihm das Liebste sei, antwortet er lächelnd. Deshalb habe er mehr als 100 Rosen zu Hause. Ende September geht Harry in Ruhestand. In Oregon wird er aber bleiben. Für den Zugezogenen ist der grüne Staat im Westen der USA zur Heimat geworden und ganz besonders die entspannte Metropole Portland.
Wir sind eine Autostunde von den Bergen entfernt und eine Autostunde vom Meer. Es gibt hier traumhaft schöne Flusslandschaften. Und man kann am selben Tag die Wüste sehen und den gemäßigten Regenwald.
Auch seinem geliebten Rosengarten wird Harry erhalten bleiben. Er will als ehrenamtlicher Helfer wiederkommen.
I think I'll come back and volunteer.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal von Geistern, Schöngeistern und Genießern. Der Bundesstaat Oregon im Westen der USA. Eine Sendung von Wolfgang Stuflesser, ARD-Studio Los Angeles. Es sprachen neben weiteren der Autor und Nicole Markwald. Technik Doris Umland. Regie Karin Huxdorf. Redaktion Wolfgang Heinemann.
Wissen, was die Welt bewegt.